HR3, der Gast des Tages.
Martin Rütter, Deutschlands bekanntester Hundetrainer.
Er wird am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren. Nach einem Fernlehrgang an einer Privatakademie für Tierheilkunde macht er unter anderem Praktika in Wolfsaufzuchtstationen und beobachtet Dingos in Australien. Dann widmet er sich der Ausbildung von Blinden-, Führ- und Rollstuhlbegleithunden. Seit 1995 betreibt er das Zentrum für Menschen mit Hund bei Erftstadt. Dort bildet er Hunde mit ihren Haltern nach der von ihm entwickelten Methode Dogs aus. Seine Fernsehkarriere beginnt er ursprünglich als Berater hinter der Kamera. Schon bald aber wird er selbst zum Star und gilt als der Hundeprofi in Deutschland. Mittlerweile füllt er mit seinem Bühnenprogramm große Hallen und seine Bücher entern die Bestsellerlisten. Für ihn sind Brüllerei und Stachelhalsband kein Thema. Er sagt: Die Sprache der Hunde ist eine leise Sprache.
Mhm. Guten Morgen, Martin Rütter. Na, schon Gassi gewesen heute Morgen?
Ja, natürlich. Das ist ja oberste Pflicht des Hundemenschen.
Ja, da hat man 4 Kinder, kann sowieso nicht ausschlafen, da kann man sich auch gleich einen Hund anschaffen, ne?
Ja, wobei inzwischen ist es so, dass unser Hund deutlich länger schläft als die Kinder.
Echt? Da ist der aber schon älter.
Ja, die ist jetzt 16 und das ist ja für einen Golden Retriever wirklich Methusalem. Und die Kinder sind ja zum Teil noch sehr klein, also die rocken dann schon um 6:30 morgens das aus.
Kann man Hunden eigentlich beibringen, dass sie länger schlafen?
Ja, Hunde sind ja unglaublich anpassungsfähig. Also ich habe zu Studentenzeiten mit Hund im Studentenwohnheim gewohnt und dann war für die ganz normal, dass wir auch mal bis 12 Uhr schlafen, ganz klar.
Also da gibt es nicht so einen Biorhythmus wie bei uns Menschen, dass der vielleicht der eine ein Frühaufsteher ist und der andere gerne länger schläft?
Ja, es gibt ein bisschen rassebedingte Phänomene. Also der Mops gilt als Langschläfer.
Also mein nächster Hund wird Mops.
Aber tatsächlich ist es ein bisschen Mentalität des einzelnen Charakters. Aber es ist tatsächlich eine Form der Erziehung und der gemeinsamen Lebenskultur. Ihre Hunde werden die Erfahrung gesammelt haben, dass die letztlich Frauchen aus dem Bett gescheppert haben. Und wenn Frauchen sich aber auch zweimal umdreht, dann ist auch Ruhe.
Ja, Michael Douglas hat mal in dem Film Rosenkrieg gesagt, Hundeliebhaber sollten Hundeliebhaber heiraten und Katzenliebhaber Katzenliebhaber. Ist da was dran?
Ja, es ist schon ein Unterschied, ob man katzenaffin oder hundeaffin ist. Die Katzenleute, die sind meistens so sehr stolz darauf, dass die Katze so einen eigenen Charakter hat und so ein bisschen eigenbrötlerisch ist. Und die Hundeleute mögen halt die enge Verbindung zum Hund. Und beides ist ja verhaltensbiologisch bedingt. Also die Katze ist ein Solitärjäger und damit auch nicht so auf Gruppenkommunikation ausgerichtet. Und der Hund ist und bleibt nun mal ein Rudeltier.
Das heißt, wir, die Familien, sind das Rudel. Und da gibt es natürlich viele Fallhöhen. Ja, es gibt schöne Momente und natürlich auch Probleme gibt es ja immer in der Verwandtschaft. Über Probleme werden wir gleich vielleicht noch sprechen. Aber wenn man jetzt bei Ihnen im Team mitmachen will, es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, ich mag Hunde. Guck mal, mein Hund hier kann Sitzplatz, Fuß und Pfötchen geben und so weiter. Das reicht ja nicht, um jetzt Hundetrainer zu werden. Welche Ausbildung bringt denn dieses Team bei Ihnen mit? Was müssen Leute können?
Also zunächst mal, wenn man mit mir zusammenarbeitet, muss man, glaube ich, viel Geduld haben, weil ich bin jemand, der immer auf dem Gaspedal steht und ich habe ständig neue Ideen. Und die Leute, die bei mir arbeiten, die müssen das auch ein bisschen aushalten können. Als Hundetrainer, glaube ich, braucht man eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Man muss Menschen lieben. Und wir erleben immer wieder, dass sich Leute bewerben, oh, die Menschen haben mich immer so enttäuscht, aber die Hunde liebe ich ja so. Und die haben das natürlich überhaupt nicht kapiert, denn das, was ich da mache, ist nicht Hundetraining, sondern ich berate Menschen, die einen Hund haben. Das heißt, ich bin eine Art Übersetzer. Und wenn ich keine Lust auf Menschen hätte, würde dieser Beruf nie funktionieren.
Aber wenn die Hunde kommen, haben dann auch die Menschen schon ein Problem? Also ist das Problem, was der Hund hat, bedingt durch den Besitzer?
Ja, definitiv. Definitiv. Das heißt aber nicht, dass die Leute, die mit einem auffälligen Hund kommen, selber auffällige Leute sind, sondern es sind Kommunikationsmissverständnisse. Die Menschen interpretieren Verhaltensweisen der Hunde falsch oder, wenn man viel weiter ansetzt, die legen sich schon einen Hund zu, der nicht zu ihnen passt. Mhm. Und damit sind die Probleme vorprogrammiert und dann lösen wir die.
Also, aber das weiß doch jetzt mal mittlerweile jeder, ja? In der Stadtwohnung ein Terrier, der bei jedem Geräusch sofort kläfft, kann ich mir nicht anschauen. Schaffen. Ist das so, dass das Wissen, welche Rasse passt zu mir, tatsächlich noch fehlt?
Ja, und es ist komplexer. Also ich glaube schon, dass die Leute wissen, im 10. Stock schaffe ich mir nicht 3 Jack Russell an, weil die einfach die Bude rocken. Mhm. Das wissen die Leute schon. Aber ich glaube, die Komplexität der Hundehaltung ist den Menschen nicht bewusst. Denn immer dann, bevor die sich einen Hund anschaffen, treffen die Leute, die einen Hund haben, ach, der latscht so mit. Und jeder kennt irgendjemanden, der einen Hund hat, der so ganz entspannt mitläuft. Aber bis es dann soweit ist, das ist Arbeit. Und die Menschen haben die Erwartungshaltung, wenn ich mir den Hund anschaffe, dann plätschert das so nebenher.
Das mit Kindern von Freunden, denkt man auch immer, ach, sind die süß.
Ja, ganz genau. Genau, und wenn man die nur 2 Stunden an der Backe hat, ist das ja auch süß. Aber genau ist das in der Hundehaltung wirklich vergleichbar. Es ist ein Fulltime-Job, einen Hund zu haben, und das läuft nicht nebenbei. Irgendwann läuft es nebenher, weil man den Hund gut erzogen hat, man hat sich angepasst. Aber tatsächlich ist es so, dass die Menschen bis dahin eine Menge Arbeit leisten müssen.
Aber was wird denn unterschätzt?
Viele Menschen verwechseln zum Beispiel Bewegung mit Beschäftigung. Ich komme ganz oft zu Fällen, wo ich sage, ey, dieser Hund, der ist völlig unterfordert. Und dann schreien die mich immer an und sagen, ja, aber Herr Rütter, ich gehe jeden Tag 2 Stunden spazieren. Es gibt Hunde, für die reicht ein Spaziergang. Aber die meisten Hunde wollen geistig gefordert und beschäftigt werden. Und erst recht dann, wenn ich mir einen Spezialisten ins Haus hole. Das heißt, der Hund ist über viele, viele Jahre selektiert worden auf eine gewisse Eigenschaft. Ich nehme jetzt mal den Border Collie, weil das so ein Extrembeispiel ist. Der soll halt irgendwie Hütearbeit machen, hochkonzentriert, lang ausdauernd. Und dann sagen die Leute, ja, ich gehe 3-mal die Woche zum Agility, zu einem Hundesport.
Agility heißt das. So ein Aktivitätstraining ist das für den Hund. Also über Hindernisse springen, sich verstecken.
Genau, und für den Border Collie ist das irgendwie Trödelkram. Ja, also wenn der 2 Stunden Agility gemacht hat, sagt er, ich bin jetzt warm. Wann fangen wir denn an? Und das wissen die Leute einfach nicht. Die machen das nach bestem Wissen und Gewissen. Und das heißt, die Menschen unterschätzen, wie viel Beschäftigung ein Hund braucht.
Aber dann ist der ja schlauer, als wir eigentlich denken.
Kreativer ist der.
Mhm. Nehmen wir einen Extrem- also was bräuchte der zum Beispiel? Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Border Collie.
Beim Border Collie? Mhm. Ja, also ein durchschnittlicher Border Collie, der braucht zwischen 3 und 5 Stunden am Tag kreative Arbeit. Das heißt, wenn ich mit einem Border Collie zum Beispiel monotone Wiederholungen mache, also sagen wir mal, der kennt jetzt 20 Kommandos und die wiederhole ich jeden Tag 3 bis 5 Stunden. Dann sagt der, pass mal auf, Leute, wie wäre es denn mit 21 bis 23? Dann bringt man ihm die bei und dann sagt er, wie ist es mit 24 bis 26? Diese Hunde sind kreativ. Monotone Wiederholungen hassen die wie die Pest. Das heißt, wenn ich jemand bin, der sagt, ich habe großen Spaß daran, dem immer wieder neue Sachen beizubringen, ist der Border Collie ein Traum, macht das unglaublichen Spaß. Wenn ich aber jemand bin, der sagt, nee, eigentlich möchte ich gemütlich durch den Wald schlendern, möchte die Seele baumeln lassen, dann scheidet so ein Hund aus.
Dann habe ich mich, glaube ich, mit meiner französischen Bulldogge richtig entschieden. Die hat immer lange geschlafen und mochte Spaziergänge, aber war jetzt nicht so aktiv wie der Border Collie. Wenn man sich einen Hund anschafft, heißt das natürlich auch, dass man manchmal mit Problemen konfrontiert wird, und über diese Probleme sprechen wir gleich. Martin Rütter. Unser Gast des Tages ist heute Martin Rütter, der Hundeliebhaber, Hundeexperte, Hundeversteher, Hundepsychologe, kennt sich natürlich aus mit den Vierbeinern, die unsere besten Freunde sind, Weggefährten. Aber Martin Rütter, wenn man sich einen Hund anschafft, dann wird man ja häufig mit immer ähnlichen Problemen konfrontiert. Was sind denn die häufigsten Fragen, die Ihnen immer wieder gestellt werden?
Ja, also tatsächlich sind es immer noch die Klassiker. Der gute Postbote wird immer noch gern genommen. Jogger, Radfahrer, ist nicht verträglich mit Artgenossen. In den letzten 10 Jahren haben wir eine deutliche Entwicklung zur Angstproblematik. Leinenführigkeit.
Bei Hunden oder bei den Besitzern?
Ja, bei den Hunden. Das fängt an, Angst vor Menschen, Angst vor Umweltgeräuschen, Angst vorm Autofahren, Angst vorm Alleinbleiben. Aha. Weil immer weniger Acht gegeben wird auf eine gute Prägung und Sozialisation der Hunde. Mhm. Ja, dann natürlich Autofahren, Leinenführigkeit. Das sind die Klassiker. Und Sie haben schon recht. Es ist so, dass ich oft mit den gleichen Fragen konfrontiert werde. Aber ich selber bin in der luxuriösen Situation, dass ich mich natürlich um die Fälle kümmern kann, die mich besonders reizen. Und dann picke ich mir natürlich Dinge raus, die mir auch liegen und wo ich sage, die reizen mich jetzt wirklich. Aber ich selber tue das ja sehr öffentlich. Und in der Öffentlichkeit wähle ich auch bewusst Fälle aus, die diese Klassiker sind, um eine größtmögliche Masse an Menschen dafür zu begeistern. Denn ich bin manchmal erschrocken, wie grob mit Hunden umgegangen wird. Und die Leute aus Verzweiflung, die wissen nicht mehr weiter, dann kriegt da mal doch eine drüber gebraten. Oder immer noch ist es so, dass eine durchschnittliche Hundeschule zu einem Kettenhalsband rät. Und diese Nummer, drück ihn mal runter und mach ihn mal richtig platt, damit er weiß, wer hier der Chef
also
ist.
Also Fuß auf die Leine, damit der Kopf runtergeht. All diese Dinge, die ich noch vor 15 Jahren in der Hundeschule, völlig vorbei.
Sitzplatz!
Das sieht man ganz oft auf der Hundewiese. Ne? Es gibt nämlich Leute, die brüllen ihren Hund 100-mal an und der reagiert überhaupt nicht mehr. Wahrscheinlich stumpft er da. Kennt man ja auch selber, wenn die Eltern 100-mal sagen, mach die Musik leiser, reagiert man ja eigentlich auch nicht mehr richtig.
Das ist eine Sache. Ich mache den Hund unsensibel. Und das Zweite ist ja das Spannende. Wieso hört er denn das Quietschen der Kühlschranktür bestens und kommt sofort angesaust? Ja. Also die Frage ist immer im Hundetraining, wie kann ich meinen Partner motivieren? Das ist für mich auch so ein Stichwort in meiner Arbeit. Jeder Hund ist individuell. Und es kann passieren, dass ich Ihnen rate mit Ihrem Hund, fütter den immer unterwegs. Beim Nachbarn sage ich vielleicht, fütter ihn niemals unterwegs. Ich muss also immer rausfinden, mit was für einer Persönlichkeit habe ich zu tun? Und das ist das Spannende an meiner Arbeit. Und deshalb wird es auch nicht langweilig.
Aber wenn Sie sagen, dass Sie auf so Veränderungen reagieren und feststellen, es wird brutal mit Hunden umgegangen oder dass Hunde sich verändern, weil sie ängstlicher werden in ihrem Umfeld, dann beobachten Sie ja eigentlich auch, wie sich vielleicht eine Gesellschaft verändert. Also geben wir vielleicht den Druck, den wir haben in unserer Gesellschaft, dann auch weiter an die Tiere?
Sie haben das schon richtig erkannt. Denn, sagen wir mal, der Hund, welche Rolle der in der Gesellschaft spielt, wie wir mit dem Hund umgehen, ist immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Vor 30 Jahren waren Hunde noch Nutztiere. Hat er aufs Haus aufgepasst, von mir aus auf den Hof, der ist mit zum Jagen gegangen. Heute ist der Hund ausschließlich ein Gesellschaftshund geworden, ein Gesellschaftstier. Er dient nur noch zur Belustigung oder der Begleitung der Menschen. Mhm. Ich selber bin das beste Beispiel. Ich habe einen Golden Retriever, das ist eine Jagdhundrasse. Ich möchte nicht jagen gehen mit meinem Hund, aber ich bin dann in der Verantwortung, Kompensationsmöglichkeiten zu schaffen und biete diesem Hund dann von mir aus Apportierspiele, Suchspiele. Die Menschen haben heute ein höheres Anforderungsprofil. Früher haben die Hunde ländlich gelebt. Mhm. Und da haben die Leute den Hund auch nicht im Griff gehabt. Nur wenn er da den Postboten angemault hat, hat der Postbote zurückgeschnauzt und gesagt, nimm den blöden Köter weg, hat die Post gebracht und gut war. Wenn aber heute in Frankfurt irgendwie in der Innenstadt der Hund jemand anbellt, haben sie einen gesellschaftlichen Druck und haben Repressalien zu erwarten. Die Anforderung an die Hundehaltung ist heute viel schwieriger geworden als vor 15 Jahren. Deshalb empfinden die Leute auch schneller Druck und den Druck geben die manchmal dem Hund auch weiter. Es schwappen auch Strömungen rüber. Wir hatten vor 5 Jahren so eine esoterische Welle. Da durfte man den Hund dann gar nicht mehr sanktionieren. Da musste man mit Wattebäuschen und Pendeln und Bachblüten kamen auf. Wenn der Hund Angst hatte, sollte man den Bachblüten ins Ohr träufeln oder was. Also völlig absurde Szenarien. Und das ist immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft.
Aha, also stehen wir momentan in einer Zeit, in der wir alle sehr unter Druck sind. Und das bekommt auch der Hund ab. Würden Sie mir da recht geben?
Das denke ich in jedem Fall. Der Hund bekommt den Druck ab und es geht einen Schritt weiter. Wir leben in einer immer mehr anonymisierten Gesellschaft. Und deshalb bekommt der Hund für die einzelnen Familien und die einzelnen Menschen einen immer höheren Stellenwert. Also ich habe dann, die alte Oma lebt nicht mehr in der Familie, die hat nur noch den Hund. Dann haben wir Double Income No Kids, die wollen es erstmal mit einem Hund probieren. Dann haben wir natürlich auch die Familie im Reihenhaus, wo das Glück erst perfekt ist, wenn der Hund kommt. Aber es dreht sich dann auch sehr stark um den Hund und das tut den Hunden meistens nicht gut.
Also Hunde und Hundebesitzer immer wieder unter ganz starker Beobachtung. Vielleicht sprechen wir gleich nochmal über das Stichwort Leinenzwang. Hundebesitzer sind ja auch immer ein wenig unter Beobachtung, entweder von den Nachbarn, von den Hundehassern oder von anderen Hundebesitzern, eben beim Spaziergang auf der Hundewiese. Lieber Martin Rütter, lassen Sie uns noch mal reden über dieses Stichwort Leinenzwang. Stehen die Herrchen und die Frauchen heute unter einem stärkeren Druck als noch vor einiger Zeit?
Definitiv, definitiv. Wenn ich mich mit einem Hund frei bewege in dieser Gesellschaft, dann bin ich heute unter einem stärkeren Druck als noch vor 15 Jahren. Dann ist ja immer die Frage, Henne oder Ei, wie hat sich das entwickelt und so weiter. Und die Hundehalter haben auch eine Menge dazu beigetragen, dass die Situation so ist. Denn du kannst nicht hier einen Hund durch den Park rasen lassen und schreien, der tut nichts, wenn er da durch die Gegend brettert. Und ich erlebe wirklich, und dann ist es egal, ob ich einen Pitbull habe oder einen Chihuahua, in der Sekunde, wo die Menschen erleben, auf diesen Hund ist Verlass, wenn ich den rufe, ist der da, der reißt mir nicht einen Arm raus, der belästigt keine Leute, dann entspannen die Menschen auch. Und deshalb ist ja einfach ganz klar auch mein Antritt zu sagen, ich als Hundemensch kann auch für ein gutes Bild in der Gesellschaft sorgen, indem ich einen verlässlichen Hund habe. Der Hund muss nicht gedrillt sein wie ein Roboter, ganz klar. Aber so eine gewisse Verlässlichkeit muss einfach da sein.
Gut, aber wenn man die Kenntnisse nun selbst nicht besitzt, dann heißt es ja, man müsste eigentlich eine Art Hundeführerschein für jeden einrichten. Sind Sie dafür?
Ich bin ein großer Fan des Hundeführerscheins. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Zwei Dinge gibt es.
Mit Foto des Hundes oder des Besitzers drin?
Des Besitzers. Ein Hundehalterzertifikat sozusagen. Denn man muss wirklich sagen, die schweren Unfälle, die passieren, und wir reden jetzt von getöteten Kindern, schwer verletzten Menschen, die passieren durch Unwissenheit. Das ist nicht der hochkarätig verhaltensauffällige Mensch, der sagt, so, beiß das Kind, beiß das Kind. Das sind Auffälligkeiten, die entstehen innerhalb des Familienverbandes. Freunde und Bekannte werden massiv gebissen. 99% der Beißunfälle geschehen im Freundes- und Bekanntenkreis. Unwissenheit findet da statt. Es geht aus gesellschaftlicher Sicht nicht mehr anders, dass ein Hundeführerschein eingeführt wird. Und ich komme aber jetzt mal aus der Sicht des Hundes und auch für den wäre das ein Segen. Denn die Menschen fügen dem Hund manchmal viele Jahre unwissentlich Schaden zu und halten den nicht adäquat, meinen es aber gut. Und für die Hunde wäre es auch eine Hilfe, wenn wir einen Hundeführerschein einführen. Ich habe immer wieder Diskussionen mit Politikern, da kommen die an und sagen, ja, das ist doch gar nicht umsetzbar. Und da sage ich, sorry, wenn du in Deutschland angeln willst, musst du einen Angelschein machen. Und ganz ehrlich, der Angler ist doch keine Bedrohung für die Gesellschaft. Da geht es doch auch darum, ich möchte den Fischen gerecht werden oder was auch immer. Das ist ganz einfach umsetzbar. Wir könnten das in Deutschland innerhalb von 3 Monaten umsetzen.
Das wäre
völlig unkompliziert. Ja, jeder, der einen Hund haben will, muss ein 3-tägiges Seminar besuchen. Das ist in 3 Tagen über die Bühne. Das ist mit unter 100 Euro zu machen. Das heißt also, auch die finanzielle Belastung ist nicht extrem. Und das Gegenargument ist immer, lieber Martin, soll denn jetzt die 90-jährige Oma mit dem Pudel, soll die noch zum Hundeführerschein? Nein, soll sie nicht. Denn es geht darum, wenn man sich neu einen Hund anschafft. Also,
okay,
wir lassen alles so, wie es ist. Ab 1.1. von mir aus.
Und man weiß dann, 8 bis 10 Jahre später sind dann alle in diesem Rhythmus drin.
Ganz genau. Und das ist umsetzbar. Definitiv.
Das heißt aber auch, man müsste die Abgabe der Tiere dann ja auch regulieren. Also,
ja, natürlich.
Ja, also der Züchter bekäme noch einen größeren Stellenwert,
ja,
als Beispiel jetzt, oder die Tierheime, wo man die Tiere dann annimmt.
Definitiv. Und auch der Züchter muss geschult werden. Sie glauben nicht, wie oft ich mit Züchtern in Kontakt gerate. Die wissen, wie ich einen Welpen dick und rund kriege und wie der groß wird. Aber die haben vom Verhalten oft so viel Ahnung wie eine Kuh vom Blumenpflücken. Das ist ja gar nicht deren tägliches Geschäft. Und deshalb können die manchmal gar nicht einschätzen,
also,
welcher
Welpe... Also da
will
ich Ihnen jetzt aber widersprechen. Natürlich muss doch der Züchter muss doch diese Hunderasse dann kennen.
Ja, die kennen diese Hunderasse, aber die können oft gar nicht einschätzen, welcher Welpe ist hier wie gestrickt und zu wem passe ich den. Also, es werden sich jetzt Züchter auf die Füße getreten fühlen. Natürlich gibt es genügend kompetente Züchter, aber es gibt eine Menge Züchter, die haben von Hunden keine Ahnung, sorry, ganz klar. Da geht es um Schulung und genau darum geht es auch immer um Wissensvermittlung. Heißt, ich muss mich als Züchter sachkundig machen, dann bin ich in der Verpflichtung, ich kann diesen Hund nur an jemanden geben, der auch eine nachweisliche Sachkunde hat. Und dann werden wir sehen, es wird hier deutlich leichter laufen.
Also das Netz würde engmaschiger werden.
Ja.
Können Sie denn, wenn Sie vor so einem Wurf Welpen stehen, wo wir Frauen natürlich alle nur sagen, oh, süß, ja, Martin, klar, total süß, den hätte ich gern oder so. Ja, können Sie dann schon entscheiden und sehen, wer wird der Schläfrige, eher ja, der Couch-Potato oder der Aktive, der sofort am Zaun steht und am Maschendraht kratzt?
Ja, definitiv. Wir testen Welpen, da sind die 4 Stunden alt. 4 Stunden, die sind blind
und
taub, die können noch nicht laufen, gar nichts. Und trotzdem kann man schon Charaktereigenschaften festlegen.
Aha.
Und wir bieten diese Tests an, haben auch jetzt mit dem VDH, Verband fürs Deutsche Hundewesen, engen Kontakt und wollen sowas auch standardisieren. Denn es ist ein Unterschied, ob ich einen gemütlichen Labrador zu Hause habe oder einen, der richtig Feuer im Hintern hat. Also es würde völlig ausreichen, wenn die Menschen mit 8 Wochen den Welpen testen und sagen, okay, der passt oder der passt nicht.
Was kann ich denn dann sehen? Weil es gibt wahrscheinlich jetzt viele Familien, die sich vielleicht gerade überlegen, ob ich mir einen Hund anschaffe.
Ja, also zunächst mal, wenn ich jetzt wirklich sicher bin, diese Rasse oder dieser Hund soll es sein, dann gibt es immer standardisierte Kriterien. Also ein Kriterium ist, wie verhält sich dieser Hund, wenn ich den auf den Arm nehme und halte ihn davon ab, runterzugehen.
Aha.
Und dann gibt es Hunde, die sagen nach 3 Sekunden, na gut, dann eben nicht. Und dann gibt es Hunde, die sagen, Mama, 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 fangen an zu kreischen, werden hysterisch. Und dann gibt es Hunde, die sagen, pass mal auf, da kämpfe ich schon drum. Das sind 3 ganz unterschiedliche Mentalitäten. Ich sage nicht, das eine ist besser und das andere ist schlechter.
Mhm.
Aber wenn ich vielleicht jemand bin, der sagt, nee, also so richtige Traute habe ich nicht, mich bei einem Hund durchzusetzen. Dann ist natürlich der, der nach 3 Sekunden sagt, okay, dann stelle ich mich tot und schlafe halt auf deinem Arm. Na, passt natürlich viel mehr zu mir als ein Hund, der
aber
sagt...
Aber das kann man schon übertragen. Also von diesem frühen,
ja,
Alter an wird das auch bleiben. Das ändert sich nicht mehr. Der,
ja,
wird nachher nicht der volle Draufgänger mehr.
Nee, aber natürlich spielt Erziehung immer eine wichtige Rolle. Ich kann natürlich aus dem größten Trödler einen aggressiven Wahnsinnigen machen, wenn ich ihn jetzt 10 Jahre lang falsch behandle. Ich kann aber auch aus einem vielleicht sehr dynamisch, sehr aktiven, intelligenten Hund einen gut eingefügten und führigen Hund machen, indem ich ihn kompetent erziehe. Aber Charaktereigenschaften sind nicht veränderbar.
Und wenn Sie durch Tierheime gehen, die Sie ja sicherlich sich auch mal anschauen,
ja,
in Deutschland, da hat man
ja
immer das Gefühl, da sind alle Pitbull, Rottweiler, ich will jetzt keine Hunderassen hier,
ja, klar, aber
böse
ja so
sehen, aber nie das Gefühl, der adäquate Familienhund ist jetzt in so einem Tierheim.
Ja, da muss ich total widersprechen.
Ja?
Das ist auch etwas, wozu ich dringend rate. Immer wieder kommen Leute zu mir, Martin, welche Rasse passt zu mir?
Okay.
Erste Frage ist immer, wart ihr schon im Tierheim?
Okay.
Und dann kommt genau diese Nummer. Ja, aber die sind alle schon gestört. Das stimmt faktisch nicht.
Okay.
Ja, ich finde im Tierheim gestörte Hunde. Und ja, ich finde auch bei Züchtern gestörte Hunde.
Mhm.
Das Tierheim ist voll von prima Hunden, weil es den Menschen oft zu leicht gemacht wird, den Hund abzugeben. Familie trennt sich, ach komm, wir wissen nicht, komm, gehen wir mal ab. Die Tierheime haben in aller Regel jemanden da, der die Hunde einschätzen kann und sagen kann, schau mal, der könnte zu euch passen. Ein seriöses Tierheim besteht darauf, dass du den Hund mehrmals besuchst, du musst mit ihm spazieren gehen, lernst ihn ein bisschen kennen.
Mhm.
Also ich finde, wenn man sich einen Hund anschafft, muss immer der erste Schritt zum Tierheim sein.
Okay, dann ist natürlich dann immer die Frage, dann sind das aber Mischlinge, ist das genauso gut wie ein Rassehund?
Yes.
Ja. Ganz klares Ja.
Ohne Wenn und Aber, ja.
Klare Antworten. Und ich glaube, die kannst du einfach geben, weil du schon mit 18 Jahren über 200 Hundebücher gelesen hast. Gleich geht's weiter mit dir, Martin Rütter. Als Kind durfte mein Gast des Tages, Martin Rütter, der Hundeexperte, selbst keinen Hund besitzen, weil seine Eltern es ihm nicht erlaubt haben. Mittlerweile weiß er, wie Hunde ticken, hat Tierpsychologie auch studiert. Und die Frage an Sie, Martin Rütter, träumen Sie auch von Hunden?
Ich träume so viel von Hunden, wie der Bäcker von Brötchen träumt. Also es ist mein Beruf. Natürlich denke ich, dass man weiß, dass ich das mit einer wahnsinnigen Leidenschaft tue.
Ja.
Und ja, manchmal weiß ich nicht. Also es gibt Fälle, die nehme ich schon mit nach Hause.
Ja.
Also es gibt Fälle, wo mich die Hunde so berühren oder ich so traurig bin über das, was da passiert. Dann habe ich das schon auch mal mit zu Hause.
Können Sie denn noch sagen, was so der erste Impuls war? Sie hatten zu Hause im Elternhaus keinen Hund. Was Sie gereizt hat, dass Sie so angedockt sind bei diesem Tier?
Meine Tante ist daran schuld. Meine Tante hat in den 70er Jahren etwas getan, was damals noch nicht üppig war. Die war eine Pflegestelle für Hunde. Die nahm also Hunde auf, die irgendwo in der Nachbarschaft und im Verwandtenkreis gestrauchelt sind. Also sagen wir mal, irgendwo stirbt eine Oma, keiner weiß, wohin mit dem Pudel, kommen, wir nehmen den. Und diese Tante hatte ein unfassbares Händchen für Hunde, denn die bekam die Hunde und diese Hunde waren einfach nur nett und nach 6 Wochen mit Tante Thea waren diese Hunde wahnsinnig. Tante Thea war in der Lage, jeden Hund verrückt zu machen. Und das fand ich ein unglaublich spektakuläres Phänomen. Ja? Also Tante Thea war die personifizierte Hunde-Wahnsinnigmacherin. Und das fand ich als kleiner Junge
spannend. Sie sind also der Gegenpol zu Ihrer Tante Thea.
Nee, ich fand das erstmal spannend, gar nicht so reflektiert. Aber ich saß da mit 10 Jahren auf der Couch und dachte, sag mal, wie kriegt die das hin? Der Hund war vor 6 Wochen nett, mit dem konnte ich spielen. Heute liegt er da zähnefletschend unter der Couch. Was läuft denn hier? Und das fand ich faszinierend. Und diese Faszination explodierte dann in mir. Ich habe sehr viel Sport getrieben, war viel unterwegs und habe in jeder großen Stadt Menschen mit Hunden getroffen, die klarkommen. Das waren nämlich die Obdachlosen.
Mhm.
Und für mich war es faszinierend, dass jeder Obdachlose auf dieser Welt mit seinem Hund klarkommt, aber Tante Thea mit keinem Hund auf diesem Planeten. Und das war für mich so die erste Initialzündung. Ich fand das Thema faszinierend.
Aber was haben Sie denn mitgenommen von diesen Reisen und von den Beobachtungen? Daraus dann einen Beruf zu machen, das muss ja nochmal ein Schlüsselimpuls gewesen sein. Was war der Moment, wann Sie gesagt haben, ich will mehr oder...
Also aus dem Nähkästchen geplaudert, ich war ein unfassbar schlechter Schüler. Ich bin 4-5 Mal von Schulen geflogen, weil ich ein Leseproblem hatte. Und zwar habe ich zu viel gelesen. Ich habe eine sehr hohe Lesegeschwindigkeit. Also ich habe als Jugendlicher ja so gut 800 Wörter die Minute gelesen, normal sind 180.
Mhm.
Und war dadurch sehr neugierig. Ich habe Schule nicht ernst genommen. Ich habe mich zwar dann irgendwann durchs Abi gequält, aber es war für mich sehr schwer. Und das Thema Hund faszinierte mich. Und dann habe ich in einer Affengeschwindigkeit sehr viel Hundebücher gelesen.
Mhm.
Ich hatte mit 18, 19 Jahren gut...
700 oder 800 Bücher haben Sie gelesen?
Ja, bis heute locker 800 Hundebücher gelesen. Damals bis zum 18. Lebensjahr 250. Und jetzt kam das Interessante. In Buch 1 steht die Theorie XY. Sie klingt logisch. Dann lese ich Buch 2, da steht das Gegenteil, klingt auch logisch. Und dann hat es mich gepackt. Ich bin ein Junge aus der Praxis so. Ne? Und dann habe ich angefangen, ja, Nachbarhunde zu verschleißen und zu sagen, jetzt mache ich das mal mit dem so und mit dem so und guck, was passiert. Und so reifte das mehr und mehr. Und irgendwie war für mich auf einmal klar, das ist alles Blödsinn. Das ist Quatsch, was ich da lese. Und dann habe ich angefangen, selber rumzuprobieren. Und habe dann die Chance gehabt, ein Jahr in Australien zu leben und habe dort australische Wildhunde beobachtet. Und was ich da erlebt habe, war, dass die Kernthese...
Diese Dingos sind das.
Dingos. Und die Kernthese, die in den 80er Jahren hieß, der Stärkste im Rudel setzt sich durch, der Aggressivste macht das Rennen, ist fachlich falsch bei Hunden. Und das ist längst wissenschaftlich belegter Blödsinn. Survival of the Fittest von Charles Darwin wurde leider falsch übersetzt, von der Kölsche sagt, der Fitteste setzt sich durch. Aber zu fit heißt sich anpassen. Der am besten ans System angepasste setzt sich durch und dafür muss man eine intelligente Kompetenz haben.
Mhm.
Das heißt, im Hunderudel ist es so, dass der emotional intelligenteste, der die anderen gut beeinflussen kann, der die anderen gut einschätzen kann, der macht das Rennen.
Aber das heißt, dann sind Sie Autodidakt in diesen Dingen.
Ja, an vielen Stellen Autodidakt. Ich habe viele Seminare besucht, habe viel auch von anderen Hundetrainern geklaut und gelernt und man lernt in jedem Seminar etwas und irgendwann bastelte sich das so in meinem Kopf zusammen und ich habe aber nicht für möglich gehalten, dass ich davon leben könnte.
Wovon wollten Sie denn mal leben? Also wenn diese Hundesache jetzt nicht so explodiert wäre und so erfolgreich gewesen wäre, was hätten Sie denn dann gemacht?
Ja, ich habe mich dann an der Sporthochschule in Köln eingeschrieben und wollte Sportreporter werden.
Aha.
Der Traum war, ich möchte das aktuelle Sportstudio moderieren und ein Länderspiel kommentieren. Das war mein Traum.
Gut, das können Sie jetzt immer machen dann vom Fernseher.
Genau. Ja, ich habe als Kind auch die Familie gequält damit. Da wurde wirklich bei den Länderspielen der Ton abgedreht und dann musste ich da... Nein, aber ich habe dann im Sportstudium, ich habe ja tatsächlich das Sportstudium dann angefangen und so wie andere dann Kellnern gingen, trainierte ich Hunde aus der Nachbarschaft für Geld. Und das lief auf einmal so gut, dass ich schon im dritten Semester des Sportstudiums gut 60 Einzelstunden in der Woche Hundetraining gab. Oh. Und das war natürlich eine Menge Holz. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Meine Eltern wollten sich das Leben nehmen, als der Junge die Sporthochschule verließ.
Kommen Sie eher aus einem sehr konservativen Elternhaus oder was haben die Eltern sich für Sie gewünscht? Was hätten Sie werden sollen in den Augen Ihrer Eltern?
Ja, also zunächst mal bestand ja die Hoffnung, weil ich ein Balltalent hatte, dass aus mir mal selber ein guter Fußballer wird. Und dazu hatte ich aber nicht genug Disziplin und war ein eher fauler Sack sogar im Fußball. Und dann wurde das schon nichts. Und dann, ja, Sportschulen, da konnten die mit leben. Die wollten halt einen seriösen Beruf, ein Diplom, einen Titel, ein, ja, von mir ist auch ein Handwerk, aber irgendwas Seriöses halt irgendwie.
Hat Tante Thea ihren Erfolg, bekommt ihr den noch mit?
Ja, Tante Thea bekommt diesen Erfolg mit und wird sich auch jetzt wieder schämen, wenn ich davon rede. Aber irgendwie ist sie auch ein bisschen stolz, glaube ich.
Na, auf jeden Fall bin ich ja froh, dass Sie kein Fußballer geworden sind, denn so viele gestörte Hundebesitzer und Hunde hätten sonst überhaupt nicht geheilt werden können. Wer seinen Hund oft nicht versteht oder vielleicht manchmal missversteht, der sollte jetzt ganz genau zuhören. Denn Martin Rütter, Sie haben eine eigene Methode für Ihr Hundetraining entwickelt. Die nennen Sie, oder das nennt sich Dogs. Wofür steht das?
Es steht für Dog Orientated Guiding System, also übersetzt ein am Hund orientiertes Führungssystem. Mhm. Das, was ich bisher erlebt hatte, war immer, ja, ich möchte, dass der Hund eine gewisse Funktionalität hat. Also ich frage einen Kunden, was soll der lernen? Der Kunde sagt, Sitz, Platz, Fuß, bleib. Ich frage, wozu braucht der Hund das? Mhm. Schon Ende der Durchsage. Ja, wie jetzt? Wir müssen also auch gucken, was braucht denn so ein Hund zum Glücklichsein?
Also das ist ein ganz neuer Gedanke.
Ja, definitiv. Früher war der Hund ein Gebrauchsgegenstand. Ja, der Hund soll leinenführig sein. Ja, warum denn? Was hat der denn davon? Ja, ich habe was davon, der reißt meinen Arm nicht raus. Ja, was hat der Hund davon? Ja, weiß ich nicht. Das heißt, ich muss also schauen, wenn ich partnerschaftlich leben will, muss ich mich versuchen, in mein Gegenüber reinzuversetzen und muss überlegen, warum will der das nicht oder warum will er das im Zweifel?
Aber es klappt ja schon in der zwischenmenschlichen Beziehung nur ganz selten.
Ja, aber auch genau aus diesen Gründen nicht, weil ich ja sehr häufig aus einer Emotion heraus die Bedürfnisse des Gegenübers nicht mehr sehen kann. Also ich verliebe mich in jemanden, der ist vielleicht nicht verliebt, ich belästige ihn aber ständig weiter. Oder jemand ist sauer auf mich, ich verstehe es nicht und bölke noch zurück und schon ist das Problem da. Der Hund ist aber deutlich weniger intelligent als ich. Das heißt, ihm muss es eigentlich schwerer fallen, sich auf mich einzustellen. Also muss ich die Führung übernehmen. Und das funktioniert dann ganz gut. Und bei Dogs machen wir es halt folgendermaßen. Wir möchten immer mit einem Einzelunterricht starten. Das heißt, Sie können nicht in die klassische 10-köpfige Hundegruppe gehen, Sitz, Platz, Fuß aus, sondern es findet immer erst ein Einzelunterricht statt, um mir ein Bild des Hundes und des Halters zu machen. Und dann vermitteln wir ein theoretisches Grundwissen mit dem Hundehalter natürlich. Und was wir machen, wir filmen die Leute halt sehr oft. Denn vieles ist körpersprachlich bedingt. Absolut klassisch können Sie morgen in jedem Park sehen. Da steht jemand vor einem Hund, sagt Sitz, beugt sich aber so weit vor, dass der Hund sich hinlegt. Und dieses Übergebeugte ist für den Hund bedrohlich und zeigt ihm auch, jetzt mach dich kusch und klein.
Okay.
Und jetzt schreit er immer wieder Sitz, 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 der Hund legt sich immer wieder hin. Und der Hundehalter bewertet es als Ungehorsamkeit und maßregelt den Hund vielleicht sogar noch. Der Hund weiß aber gar nicht, wofür kriege ich jetzt noch drauf, ich habe doch körpersprachlich reagiert. Was wir machen ist immer ganz, ganz genau schauen, wie verhält sich der Hund, wie verhält sich der Hundehalter. Und das ist das Wichtigste für mich.
Und es gibt sonst niemanden, der uns das beibringt. Ne? Also man könnte ja auch sagen, ein Hundebesitzer, bei dem das vielleicht schon funktioniert, bringt das dem anderen bei. Aber man hört den anderen Hundebesitzern eigentlich auch nicht so richtig zu. Ist dieses Wissen eigentlich übertragbar? Also wenn ich es einmal von Ihnen gelernt habe, dann kann ich es ja auf jeden Hund wahrscheinlich übertragen. Ja?
Nein, weil die Hunde zu individuell sind. Sie können nicht jedes Kind wie jedes Kind erziehen.
Okay.
Das heißt, natürlich gibt es einen roten Faden. Bei Kindererziehung ist es genauso. Ich meine, ich habe 4 Kinder und die Kinder sind sehr individuell unterschiedlich. Und bei dem größten von uns kann ich einen unglaublich weiten Rahmen stecken, weil der jemand ist, der mit Regeln, die nicht so eng sind, gut umgehen kann. Bei seinem Bruder kann ich das nicht. Da ist sofort Achterbahn in der Bude, wenn der ein bisschen mehr Freiraum kriegt. Und das ist beim Hund genauso. Und auf die Übertragbarkeit. Ich sitze hier nicht, weil ich glaube, ich bin der Einzige, der glaubt, etwas von Hunden zu verstehen. Es gibt eine Menge gute Hundeschulen. Und es gibt auch gute Hundeschulen außerhalb unseres Netzwerkes. Die Problematik liegt häufig in der Vermittlungskompetenz. Ich glaube, dass das die größte Kunst eines Trainers ist, zu vermitteln, was der andere tun soll. Denn das erleben wir doch im Sport. Der beste Fußballprofi ist nicht automatisch der beste Trainer. Der hochbegabte Tennisspieler muss nicht automatisch derjenige sein, der den Aufschlag gut erklären kann. Und Ja, für mich ist das Wissen um den Hund ein ganz zentraler Punkt. Aber bei uns werden die Trainer auch rhetorisch geschult und auch in Wissensvermittlung geschult. Und das ist ganz, ganz entscheidend.
Geht Ihnen nicht manchmal auch die Geduld aus, es dann
Nein.
zu erklären zu müssen?
Nein. Wenn jemand kommt und Hilfe sucht, hat er doch allen Respekt verdient. Wenn ich zu einer Fahrschule gehe und sage, bitte bringen Sie mir das Fahren bei und der Fahrlehrer schreibt mich dreimal an, ich komme mit dem Beispiel, weil ich genau das erlebt habe, dann denke ich, ey, mein Junge, wenn ich fahren könnte, wäre ich nicht bei dir. Was ist denn das für ein Gedanke? Mhm. Ich werde dann ungeduldig, wenn ich merke, dass die Leute nicht wirklich etwas tun. Denn manchmal gehen ja Menschen in Hundeschulen.
Ach so, okay.
Und sagen,
habe ich gemacht.
Habe ich alles gemacht.
Weimaraner oder sowas. Ja, ja, genau.
So, aber wenn die kein Gas geben, dann kriegen die auch mal einen auf den Deckel. Das ist ganz klar.
Sagt der Hundeflüsterer Martin Rütter. Und das ist ja wirklich spannend, was er da so alles herausarbeitet. Ich glaube, da muss so mancher Hundebesitzer doch auch noch mal ein bisschen an sich selbst arbeiten oder sein Bühnenprogramm besuchen. Hund Deutsch, Deutsch Hund. Von und mit Martin Rütter. Er ist der absolute Hundeprofi. Er weiß, wie wir uns als Hundebesitzer vom Hundeliebhaber zum Hundeversteher hin entwickeln können. Er versteht die Hundesprache besser als die meisten Menschen. Sind Sie, Martin Rütter, ein Hundeflüsterer?
Also zunächst mal will ich sagen, dass das, was ich tue, jeder lernen kann. Ich habe eine gute Beobachtungsgabe. Das führt vielleicht dazu, dass ich schneller bin in Erkennen von Dingen. Aber jeder kann das lernen. Ich fühle mich nicht als Hundeflüsterer, der irgendeine gottgegebene Eigenschaft hat und eine geistig-telepathische Verbindung zu einem Hund hat. Oder so. Aber was die Kommunikation der Hunde angeht, Hunde, das ist den meisten Menschen nicht bewusst, kommunizieren irrsinnig komplex. Ein Kurzhaar-Collie ist alleine gesichtsmimisch in der Lage, 30 verschiedene Dinge auszudrücken. Nur durch das Verändern seiner Mimik. Mhm. Und wenn ich das jemandem erzähle, sagt er, ja, träum weiter. Und dann filme ich das und zeige das. Und das ist für die Leute unfassbar. Beispiel jetzt für jeden, der einen Hund hat. Wenn du mit deinem Hund auf der Couch liegst, also die meisten liegen ja mit dem Hund auf der Couch, oder von mir aus auf dem Boden oder sonst wie, und du streichelst diesen Hund und der beginnt zu entspannen, dann wirst du sehen, dass die Augenform sich verändert. Und selbst bei dem glubschaugigen Mops ist es so, dass die Augen mandelförmig werden. Das heißt, die kriegen so ein bisschen Schlitzaugen und fangen an zu blinzeln. Das ist ein Ausdruck von Wohlsein. Dieser gleiche Hund kann, wenn er seinen noch so verhassten Nachbarrüden sieht, kreisrunde Augenform bekommen, in der sich sogar die Pupillen weit öffnen. Das heißt, alleine durch die Augenpaare kann ich sehen, ist der wirklich relaxed oder ist der gerade auf 180. Das ist natürlich sehr nuanciert und das geht sehr schnell. Die Leute können es aber lernen. Es geht einen Schritt weiter. Wir haben mal eine Befragung gemacht. Wir haben 2500 Menschen gefragt, die über 30 Jahre mit Hunden zusammenleben. Was bedeutet es, wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt? Haben drei Sachen zur Auswahl gegeben und über 1500 haben angekreuzt, wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt, ist er lieb. Und das ist ja völlig abstrus. Also
kann auch eine Aufregung sein.
Ja, kann eine schwerste Aggressionsstörung sein. Ja, also natürlich kann Schwanzwedeln Freude sein, aber ein Dackel, der vom Mauseloch buddelt, der wedelt auch mit dem Schwanz und versprochen, der ist nicht freundlich zu der Maus, wenn die da rauskommt. Also ich muss den Hund ganzheitlich sehen. Ich muss gucken, ist der angespannt? Wie ist der Muskeltonus? Also ist der ganz steif oder bewegt sich Muskulatur? Der Hund kann gezielt wedeln. Also ein Hund wedelt sogar, wenn er will, etwas weiter in die rechte oder in die linke Richtung. Auch das ist eine Bedeutung. Und das ist sehr, sehr komplex.
Aber haben wir denn im Alltag die Zeit, all diese Zeichen zu deuten? Oder fordern Sie von Hundebesitzern, dass wir uns diese Zeit eben auch nehmen?
So nuanciert und detailliert muss der durchschnittliche Hundehalter das gar nicht wissen. Aber wenn Ihr Mann nach Hause kommt, muss der nichts gesagt haben und Sie sehen an seinem Gesicht, wie war der Tag für ihn. Mhm. Und zwar sofort. Und da müssen Sie gar nicht lange drüber nachdenken. Und ich denke, dass ein Mensch viel komplizierter ist und viel nuancierter ist in der Mimik und in der Körpersprache.
Und das können, beherrschen wir auch.
Da, und das müssen wir lernen. Das ist ja nicht naturgegeben.
Aber das lernen wir natürlich auch als Säuglinge schon von Kindesbeinen an mit immer den gleichen Blicken der Eltern, aufmunternd oder strafend. Das heißt, wir müssen diese Sprache dann neu auch lernen mit den Hunden zusammen oder anhand der Hunde. Ist denn die Sprache der Hunde eine laute oder ist sie eine leise?
Also tendenziell benutzen die Hunde wenig Lautäußerungen. Wildhunde, also Hunde, die nur unter Hunden leben, auch wenn es Straßenhunde sind, also verwilderte Hunde, die nutzen kaum akustische Signale. Die Hunde, die mit Menschen zusammenleben, die benutzen viele akustische Signale, weil die gelernt haben, da kriege ich Aufmerksamkeit. Dann fangen sie an zu jaulen, zu jodeln, zu winseln, zu jiffeln, die bellen. Aber um den Hund zu erziehen, braucht es natürlich nicht viel Kraft oder viel Krach. Aha. Also Sitzplatz ist für einen Hund wirklich lächerlich. Also es ist absurd für
ihn. Und dieses Brüllen an der Hundewiese, meiner ist ein Rüde, was ist deiner?
Ja, ja.
Der beißt nicht. Ja. Warum gibt es das immer so? Diese Informationen sind ganz okay, aber braucht man die?
Ja, also wenn ich natürlich einen Rüden habe, der völlig oversexed ist und sagt, in meiner Stadt gibt es keinen zweiten Rüden, dann kann das ein Problem werden, ganz klar. Aber das zeigt die Überforderung von den Menschen. Also die sind an der Stelle selbst auf 180, die wissen nicht so richtig weiter. Es ist ganz spannend, wenn ich zu Fällen gerufen werde, wo der Hund aggressiv mit Hunden ist.
Ach, sie machen auch Hausbesuche?
Daran erkennt man auch eine gute Hundeschule. Also eine gute Hundeschule fährt auch zu den Leuten nach Hause, denn die Leute benehmen sich auf dem Hundeplatz ganz anders als zu Hause. Mhm. Ja, also viele Hunde funktionieren in Anführungsstrichen auf dem Hundeplatz prima und im Alltag gar nicht, weil die Menschen da anders sind. Und wenn ich zu Hausbesuchen fahre und die Leute sagen mir, ich kann mit dem Hund eigentlich kaum spazieren gehen, der geht auf jeden Hund los, dann kann es echt passieren, dass ich manchmal 3 Stunden mit denen spazieren gehe. Wir treffen 50 Hunde und nichts passiert. Einfach nur durch die Tatsache, dass Frauchen im Alltag extrem ängstlich und angespannt ist und denkt, oh Gott, wann geht's wieder los? Wenn ich mit der unterwegs bin, hat die im Kopf, jetzt kann der blöde Ritter mal gucken, wie er klarkommt, wenn es gleich losgeht. Und darüber entspannt die so stark, dass der Hund.
Aber dann muss das der Hund ja über die Leine spüren oder an der Körperhaltung sehen.
Schon am Atem. Ich habe Hunde im Training, da braucht der Hundehalter nur machen und sofort steht der senkrecht und sagt, so, jetzt geht's hier ab, wo ist der nächste Hund?
Ruhig weiteratmen. Die Frage ist ja, ob der Erfolg, den Sie haben mit Ihren ganzen Sendungen und mit diesen Formaten, mit den Büchern, mit den Auftritten in den großen Hallen, ob der Sie verändert hat, ob der Ihr Leben verändert hat. Darüber würde ich gleich mit Ihnen noch sprechen. Martin Rütter. Der Hundeprofi fährt mit seiner Sendung enorme Quoten ein und die Frage ist ja, wie verändert der Erfolg und diese Fernsehsendung Ihr Leben, Herr Rütter?
Ich glaube, dass die Sendung deshalb so erfolgreich ist, weil die Leute spüren, der Typ ist einfach echt. Wir haben keine inszeniert gecasteten Fälle, die Sachen sind aus dem Leben. Mal ist der Ritter strubbelig und mal ist er besonders gut gelaunt und mal eben weniger gut gelaunt. Und das ist einfach authentisch. Und entweder mag man den oder mag ihn eben nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Mein Privatleben hat sich durchs Fernsehen überhaupt nicht verändert. Meine Freunde und Bekannte sind die gleichen. Ich tummel mich nicht auf dem roten Teppich. Ich gehe nicht zu, wir waren für Goldene Kamera nominiert, dann geht man natürlich hin. Ist ja logisch. Mhm. Das war auch toll und war auch ein prima Erlebnis. Aber wir haben jetzt für die DVD, die ich gemacht habe, Platin bekommen. Das ist spektakulär, aber wir machen da keinen Sektempfang. Und für mich hat sich privat nichts geändert. Aber die Menschen haben sich mir gegenüber geändert. Das heißt der Charme ist, du kriegst in einem vollen Restaurant trotzdem einen Platz. Aber der Nachteil ist natürlich...
Und Sie dürfen auch Ihren Hund mitbringen.
Und ich darf den Hund mit da reinbringen. Und das Interessante ist, dass die Menschen auf mich aber, weil ich im Fernsehen sehr bodenständig und hautnah bin, so gehen die Leute auch sehr ungehemmt auf mich zu. Mhm. Das heißt, es vergeht kein Tag, wo mich nicht jemand anspricht und sagt, ich weiß es gerade schlecht, ich habe mal eine kurze Frage. Und das nimmt skurrile Formen an. Also ich sitze in Österreich in der Sauna und dann tippt die Dame hinter mir auf die Schulter und sagt, ich weiß ja, die ist gerade ganz schlecht, aber kann ich mal eben eine kurze Frage stellen? Und dann möchte sie natürlich auch, dass das große Loch aufgeht und ich da reinplumpse. Das will ich natürlich auch nicht. Aber es lässt sich nicht vermeiden.
Gut, und da sind Sie auch geduldig?
Also in dem Moment, wenn es um mich geht, bin ich sehr, sehr geduldig. Und ich plaudere auch mit den Leuten gerne. Ich meine, Sie merken ja, wie viel ich rede. Ich quatsche ja gerne über das Thema. Für mich hört es dann auf, wenn es meine Familie betrifft. Das heißt, von mir gibt es keine Home-Stories, von mir gibt es nicht in den Internetforen Fotos meiner Kinder und so weiter. Und wenn ich im Urlaub sitze und eine Burg buddel und dann kommt jemand und sagt, ich habe eine kurze Frage, dann sage ich auch sehr deutlich, nett und deutlich, Leute, ganz ehrlich, ich buddel jetzt hier nicht mit dem Hund, sondern mit den Kindern. Einfach nach dem Urlaub nochmal fragen. Und das respektieren die Menschen auch. Mhm. Die respektieren das in dem Moment.
Gut, also wir sind fast am Ende hier an diesem Sonntag. Ich habe viel gelernt und mein Hund ist jetzt vor einem halben Jahr gestorben. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich mir einen neuen anschaffe. Ne?
Aber ganz ehrlich, wenn man noch einmal einen Hund hatte, dann ist man doch süchtig. Oh. Dann ist doch so ein Goldfisch keine Alternative.
Nee. Aber trotzdem, es ist natürlich auch eine Verantwortung mit 2 kleinen Kindern und dann wissen, man muss immer raus, ja, kommt irgendwie schön vom Kino oder so nach Hause und dann nochmal die Runde drehen.
Das ist so und das ist auch eine wichtige Überlegung.
Ich denke, ist es eine Stadtwohnung?
Na, das ist kein Problem. Das möchte ich mal auflösen, das Missverständnis. Höre ich ganz oft, ein Hund braucht doch einen großen Garten und ein großes Haus. Das ist Blödsinn. Mhm. Wenn der Hund ausgeglichen ist, dann schläft er doch sowieso nur. Also ich habe im Studentenwohnheim auf 15 Quadratmeter mit einem weiteren Studenten und einem weiteren Hund gelebt. 2 Menschen, 2 Hunde auf 15 Quadratmeter, überhaupt kein Problem.
Aber es klingt doch so, als wäre weniger eigentlich mehr.
Ja, manchmal. Ist ja auch.
Machen wir zu viel um die Hunde. Also wir müssen Verantwortung übernehmen, wir müssen sie erziehen, dass sie auch hören. Aber ansonsten, all die Jacken, komm, wir müssen noch schön über diese Glitzerjacken jetzt reden, im Winter alle anhatten. Und plötzlich tragen alle Hunde Mäntel.
Ja.
Was ist denn da los?
Also es gibt natürlich leider Hunderassen, die haben so wenig Fell und haben keine Unterwolle. Also zum Beispiel Windhundartige haben ja keine Unterwolle.
Ja.
Die können echt frieren und da kann man ernsthaft darüber nachdenken.
Gut, und dieser mexikanische Nackthund und so weiter, Windspiel verstehe ich.
Nein, aber der Durchschnittsköter, und das sage ich auch auch bewusst so, wie ich denke, der braucht doch keine Jacke, der ist doch lächerlich. Die kleine Erstausstattung für das Tier.
Komm, Glitzer-Halsbänder und Hundeschuhe gibt es auch jetzt.
Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf.
Merken die das eigentlich, dass sie damit lächerlich aussehen?
Also ich bin so gestrickt, wenn die Leute jetzt sagen, ich möchte meinem Hund für 15.000 Euro ein Designerkörbchen kaufen und dieser Hund hat es darin bequem, hey, dann sollen die Leute das machen. Wenn die sagen, ich mache Diamanten auf mein Halsband und dem Hund stört das nicht, okay. Für mich hört es dann immer auf, wenn es eine Einschränkung für den Hund bedeutet. Ich war beim Oktoberfest eingeladen und ich muss wirklich sagen, ich hätte kotzen können. Die Hunde im Dirndl und Umtata, die Blaskapelle spielt. Boah, ich kann da nicht anders. Ich muss dann auch ein bisschen pöbeln, ehrlich gesagt.
Der Mops im Dirndl.
Boah, das ist doch krank. Also das ist doch wirklich krank.
Und woran liegen diese Wellen mit diesen Modehunden?
Zum einen macht sie Werbung. Mhm. Ja, also wenn ein Hund namens Marley kommt und da rennt ein Labrador rum, ja, dann muss es halt der Labrador sein. Wenn der Border Collie bei ein Schweinchen namens Babe auftaucht, dann ist es halt der Border Collie. Die Cäsar-Werbung hat zu einer Flut von West Highland Terriern geführt. Mhm. Beim Verband fürs Deutsche Hundewesen kann man sich informieren über einzelne Rassen. www.vdh.de, ne? Und da kannst du Suchbegriffe eingeben. Und der meistgenannte Suchbegriff ist der Cäsar-Hund.
Nein.
Die Leute wollen einen West Highland Terrier haben, wissen nicht mal, wie der heißt und kennen dann aus der Cäsar-Werbung und gehen dann echt ernsthaft der Cäsar-Hund ein. Also das gibt's doch nicht, oder?
Das ist aber schlimm.
Ja.
Martin, jetzt ist heute Sonntag, es war richtig schön. Gibt's so typische Sonntagsrituale bei der Familie Rutter?
Nein, also es ist schon so, dass Sonntag eigentlich unser ruhigster Tag ist.
Aha.
Und ruhig bedeutet dann, die kleinste Tochter steht um 17:45 am Bett und sagt, let's get ready to rumble und dann geht's los. Weil ich aber jemand bin, der echt gerne früh aufsteht, ja, dann pöngel ich mit den Kindern da rum und ich genieße eigentlich dann Waldspaziergänge.
Okay, wir fragen normalerweise immer bei dieser Sonntagssendung ganz zum Schluss so nach so einem Lieblingsgericht. Ne? Jetzt will ich ja nicht Hundekuchen hier anbieten, aber wir retten gleich immer noch das Sonntagsbraten. Sind Sie jemand, der Ihren Hunden so Dosenfutter gibt oder Trockenfutter oder kochen Sie für Ihre Hunde?
Also zunächst mal kriegt bei uns der Hund wirklich Trockenfutter, ein reines Trockenfutter. Allerdings achte ich schon darauf, dass es auch eins ist, was den Bedürfnissen eines Hundes nahe kommt. Und zwar mit dem möglichst hohen Fleischanteil.
Mhm.
Bei uns aber auch so, dass Mina auch nahezu alle Speisereste bei uns bekommt. Also wenn Nudeln, Kartoffeln, Gemüse überbleibt, das kriegt die auch.
Das geht auch weg.
Ja, aber wie? Das ist ein Goldretriever. So schnell kann man nicht gucken, wie die frisst.
Gut, vielen Dank für den Einblick in den Hundeseele, in Ihren Alltag mit Hunden. Weiterhin viel Erfolg, ja? Bleiben Sie gesund, arbeiten Sie nicht ganz so viel. Ich habe das Gefühl, Sie sind schon ganz schön unterwegs.
Vielen Dank.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.